Die Welt ist im Umbruch. Die Rechte greift nach der Macht, Deutschland rüstet auf und will wieder zu einer kriegsfähigen Imperialmacht werden. Sozialabbau und Klimakrise verschärfen sich, die Räume für Diskurse werden auch im bürgerlichen Lager enger. Die Linke bräuchte Organisierung, Orientierung und an einigen Stellen auch Kooperation. Aber sie streitet oft so, dass daraus wenig entsteht. AK behauptet, Streit ist nicht das Problem, sondern schlechter Streit.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Mein Name ist Gina. Ich spreche heute mit Johannes Tesfay aus der AK-Redaktion über die Geschichte dieser Zeitung, über die Debatten, die in ihr geführt wurden und ja, auch darüber, dass es für Linke gegen Öffentlichkeit eure Abos braucht. Johannes, schön, dass du da bist. Woher kommt AK denn historisch?
Hallo. AK entsteht 1971 als Zeitung des Kommunistischen Bundes, einer K-Gruppe, die sich in dem Jahr in Hamburg gründet, die aus dem studentischen Milieu kommt, aber auch aus der Lehrlingsbewegung und für einige Jahre so der dominante radikale politische Akteur in Hamburg ist. Die Gruppe hat zeitweise über 2.500 Mitglieder und der Arbeiterkampf, wie die Zeitung damals noch hieß, deren Publikationsorgan war und dort auch für organisationsinterne Debatten genutzt wurde. Anders als diesen anderen K-Gruppen, die im Nachklapp von 1968 entstehen. Und hatte sogar Ende der 70er bis zu einer Auflage von 30.000. Und daraus mit dem Zerfall dieser Strömung der radikalen Linken entsteht AK. Analyse und Kritik, wie sie heute heißt. Im Zuge der Wiedervereinigung spaltet oder löst sich der KB dann auf und der AK ist halt nicht mehr das Blatt einer K-Gruppe, sondern wird von ehemaligen KB-Aktivisten weiter betrieben als linke Zeitung, die dann Analyse und Kritik heißt. Genau, und versucht an neuere soziale Bewegungen, was auch schon der Arbeiterkampf immer versucht hat, anzudocken und deren Debatten abzubilden, eine linke Zeitung zu machen, jetzt eben nicht mehr mit Organisation, sondern ohne.
Was der Arbeiterkampf war, haben wir auch den ehemaligen Dach-Arbeiterkampf und später AK-Redakteur Jens Renner gefragt.
Ja, die Anfangsjahre des Arbeiterkampf habe ich als Leser verfolgt. Meinen ersten Artikel habe ich 1976 geschrieben auf der Hochschulseite und dann habe ich auch schon angefangen, die Zeitung zu verkaufen. Das war natürlich klar Zentralorgan des Kommunistischen Bundes.
Außerdem haben wir unsere Genossin Renate gefragt, wie damals die Zeitung gemacht wurde. Renate ist auch heute immer noch dabei und layoutet AK.
Man muss sich vorstellen, das ist damals noch keine Technik gab, wo man irgendwelche, wie heute, wo man Texte irgendwie großartig speichern konnte. Also ich habe die Zeitung in den Anfang der 70er dadurch kennengelernt, dass der KB hatte einen Satzbetrieb, wie sich das damals nannte, also eine Firma zur Herstellung von Druckvorlagen, in der unter anderem auch die Zeitung irgendwie erstellt wurde. Und die erste Technik, die ich kennengelernt habe, waren sogenannte Kugelkopfkomposer. Wenn man sich das vorstellen könnte, müsste man mal googeln, was eine Kugelkopfschreibmaschine ist, weil das ist das Einzige, was man da heute noch drüber findet. Das war eine Schreibmaschine, wo die Buchstaben auf einem Kugelkopf aus Metall irgendwie in der Mitte angebracht war, der also rotierte und die Buchstaben damit aufs Papier brachte. Und dieser Komposer war ein ähnliches Gerät, was also eine kleine Menge Text speichern konnte und in der Lage war, diesen Text, nachdem der Speicher halbwegs voll war, auf Blocksatz, einen Text also in dieser Form auswerfen konnte. Und dafür, also die Speichermenge entsprach ungefähr einer Zeitungsspalte. Dieses Gerät konnte sich auch nur diesen Speicher merken. Dann konnte man nach dem Tippen, musste man auf Ausdrucken stellen und einen so Papierstreifen hatten, wir da, waren da vorbereitet, auf denen dieser Text, diese Spalten aufgedruckt wurden. Und danach wurde der Speicher wieder mit dem Folgetext des entsprechenden Artikels überschrieben. Und in meiner Erinnerung, weil die Teile offensichtlich auch teuer gewesen sind, kann ich mich nicht erinnern, dass mehr als 4 von den Dingern irgendwie zur Verfügung standen, was bedeutete, dass für die Zeitungsproduktion eine große Anzahl der zahlreichen KB-Mitglieder sich in sogenannten Tippschichten dort versammelte und sich ablöste und nach diese ziemlich vielen Zeitungsartikel irgendwie in diese Maschinen tippte, also was also auch teilweise über Nachtschichten, weil die meisten natürlich auch gearbeitet haben und so. Und diese Papierstreifen, die Überschriften wurden also anders auf einem anderen Medium ausgeworfen und mit einer bestimmten Reprotechnik vergrößert. Und dann gab es eine Reihe von selbstgezimmerten Lichttischen, also die daraus bestanden, dass man also so schräg gestellte Tischreihen erstellt hatte, wo im unteren Bereich Leuchtstoffröhren angebracht waren und oben eine Glasplatte, was den Sinn hatte, dass man diese Texte auf vorgedruckten Layoutbögen aufkleben konnte. Also diese Layoutbögen waren vorgedruckt, dass da die Größe der Zeitungsseite und die entsprechenden Spalten für die Texte also vorgedruckt waren, und die Lichttische dienten dazu, dass man durch die Papierstreifen, die bedruckten, diesen Layoutbogen noch erkennen konnte, was dann, und in der ersten Phase dieses Layoutes wurde ein spezieller Kleber benutzt, der hieß Fixogum. Und hatte die Eigenschaft, wenn er getrocknet war, dass man ihn also wieder abziehen konnte, das Papier von diesen Layoutbögen, die auch so eine bestimmte beschichtete Oberfläche hatten, wieder abziehen konnte, falls man sich verzählt und verklebt hatte. Weil man musste leider irgendwie, bevor man anfing, einen Artikel zu kleben, sorgfältig mit einem vorgezeichneten Folienmessern, also Folie waren die Anzahl von der Zeilen mit so kleinen Strichen irgendwie aufgezeichnet, und man musste also das Material vorher ausmessen, genau zählen, dass dieser Artikel meinetwegen 850 Zeilen hat, und dann musste man das durch die Anzahl der Spalten dividieren und dann ausrechnen, wie hoch man die einzelnen Spalten nebeneinander auf den Bogen aufkleben konnte. Und wenn man mal alte AK-Ausgaben sich anguckt, also hat das Ganze zur Folge, dass ganz viele, also nicht wie heute, es relativ glatte Zeitungsseiten gibt, wo in der Regel ein Artikel auf einer Seite ist oder vielleicht 2 Artikel auf einer Seite, sondern dass da ganz viele Reste von einem Artikel auf die Folgeseiten umlaufen und dann immer so Fortsetzungsdinger sind, also dass die Zeitung im Vergleich zu heute relativ unaufgeräumt und unübersichtlich irgendwie war. Ein bisschen später, irgendwie so Anfang, also Mitte der 70er Jahre, begann irgendwie der Einsatz von Speichermedien in Form von Disketten. Die fingen an mit den sogenannten 8-Zoll-Disketten. Die haben die Größe einer Single-Schallplatte, wurden auch Floppy genannt. Und die hatten aber auch eine sehr begrenzte Speicherkapazität. Also man brauchte für eine Zeitungsseite immer noch mehrere von diesen Dingern, aber es hatte zumindest die Möglichkeit, über die Produktion einer einzelnen Zeitungsausgabe auch noch für mehrere Wochen oder Monate, also diesen einmal abgespeicherten Text irgendwie zu archivieren und zu behalten. Also jedenfalls bei Artikeln, die also von denen man annahm, dass sie einen bleibenden Wert haben oder dass man sie später nochmal brauchen könnte. Ansonsten wurde eigentlich alles vernichtet, und die Speichermedien haben sich dann im Zuge der Zeit also einfach immer weiter verbessert. Es kam dann also, die nächste Floppy war 5¼ Zoll groß. Die konnte dann schon mehr speichern und im Laufe der Entwicklung war sie irgendwann so weit, dass wir im Jahre 88 also die ersten ganze Textausgabe auf einer solchen Floppy archivieren konnten. Und seitdem sind diese Texte auch also zumindest in weitestgehend, teilweise noch fehlerbehaftet, aber sind weitgehend zur Verfügung gestellt worden. Die haben wir später im Archiv CD-ROMs irgendwie auch zum Verkauf gestellt, was wir im Zuge der Weiterentwicklung der Technik wurde das irgendwann aufgegeben, weil irgendwie kaum noch jemand also mit einer CD-ROM, also wie sie genannt wurde, irgendwie arbeitet oder da was sucht. Also heutzutage schmeißt man halt also irgendeine Suchmaschine an und das war's dann. Weiterer Hintergrund, was vielleicht anekdotisch ist, also dass damals irgendwie auch eben keine Möglichkeit einer elektronischen Datenübertragung vorhanden war. Es wurden schlicht und ergreifend von Genossen, die also in München, Frankfurt oder sonst wo saßen und einen Text in ihre Schreibmaschine tippten, haben sie schlicht und ergreifend in die Post getan, wo man darauf hoffen konnte, dass sie rechtzeitig ankommt. In besonders eiligen Fällen wurden abenteuerliche Wege eingeschlagen, dass am Bahnhof eine Person gesucht wurde, der man eine Tüte mit einem Artikel mitgeben konnte, beziehungsweise teilweise wurden sie sogar in einem bestimmten Abteil irgendwie abgelegt, irgendwie wo dann hier in Hamburg irgendjemand zum Bahnhof rannte und dort irgendwie versuchte, diese Tüte mit dem Text irgendwie zu ergattern, was also in den meisten Fällen wohl auch funktioniert hat. Ähnlich abenteuerlich lief es irgendwie auch, dass wir zwar auch nach wie vor die Abonnenten ihre Zeitung per Post kriegten, die Zeitung wurde von der Druckerei dann in Hamburg angeliefert, aber es wurde damals ja auch der größte Teil der Zeitung tatsächlich also per Hand und auf der Straße verkauft. Und die Menschen in den anderen Orten, da wurden dann irgendwelche Verabredungen, dass jemand in Frankfurt losfuhr und auf halber Strecke von Hamburg sich mit irgendjemandem, der den Zeitungsstapel für Frankfurt im Kofferraum hatte, auf einem Parkplatz zu treffen, um dort irgendwie die Zeitungsstapel auszutauschen, weil wir natürlich kein umfassendes Versandsystem hatten. Ähnlich problematisch war auch also überhaupt eine Zeitungsdruckerei aufzutreiben, die irgendwie nicht dem Springer Verlag gehörte. Also das war dann auch, aber wir hatten da auch lange Jahre eine treue Firma. So, das waren so die Tücken der damaligen Produktion.
Du bist ja eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Ich würde trotzdem gerne noch mal fragen, was sich denn noch geändert hat, als aus dem Arbeiterkampf Analyse und Kritik wurde.
Genau, zum einen, das Blatt ist ja bis heute debattenfreudig, oder wir versuchen das zumindest, das als Debattenblatt beizubehalten. Der entscheidendste Punkt war, dass es eben nicht mehr das Blatt einer Organisation war, sondern quasi ein strömungsübergreifendes Linksblatt sein sollte. Was mit der Umbenennung auch stattgefunden ist, dass die sogenannte antideutsche Strömung, die damals in Deutschland entstanden ist, auch vor allem innerhalb des KB entstanden ist. Also die ersten Wortführer dieser Form von linker Strömung oder Kritik waren hier politisch zu Hause und gingen dann aber. Das heißt, man hatte sich schon auch dann damals mit dieser Spaltung entschieden, eine bestimmte Debatte, die jetzt in anderen Zeitungen, würde ich sagen, stattfindet, nicht mehr im Blatt zu haben. Die fanden dann später ihr Zuhause in der Jungle World oder haben damals schon viel konkret geschrieben. Also zum einen eine Abgrenzung auch zu einer bestimmten Strömung, die damals groß geworden ist, aber auch vielleicht auch ein bisschen unabhängiger in der Debatte, weil man mit anderen Gruppen oder Positionen im Blatt stattfinden konnte, die nicht KB-Positionen waren. Vorher war das eher, auch weil der KB so groß ist, vor allem eine Strömungsdebatte innerhalb der Organisation. Und dann, ab dann hat man versucht, als Redaktion die Fühler auszustrecken. Was sind gerade relevante politische Strömungen? Was sind spannende Kämpfe, spannende Themen? Das heißt nicht, dass der KB nicht schon vorher viel auch in Politikbereichen aktiv war. Die für K-Gruppen eher untypisch waren. Also die Frauenbewegung, Schwulen-Lesbenbewegung, aber auch ein relevanter Teil der norddeutschen Anti-AKW-Bewegung, der sonst eher von Bürgerinitiativen und Autonomen bespielt wurde.
Jetzt wurde es schon erwähnt, wir haben trotzdem nochmal nachgefragt, was die Jahre 1989 und 1990 für die radikale Linke bedeutet haben.
Erstmal muss man sagen, dass für die gesamte westdeutsche Linke 89 die Ereignisse in der DDR ziemlich überraschend kamen. Da war keiner darauf vorbereitet und entsprechend groß war die Verwirrung und Unklarheit. Dann also eine sehr heftige Spaltung innerhalb der AK-Redaktion, aber auch der Linken insgesamt in Westdeutschland. Grob gesagt, auf der einen Seite die Antideutschen, die das Vierte Reich beschworen haben und den dritten Griff nach der Weltmacht, nach der Wiedervereinigung. Auf der anderen Seite also eine eher defensive Position, die ich auch vertreten habe, die dann lautet, der DDR muss bleiben, also nicht in der Art und Weise, wie es sie gab, aber als einen reformierten Sozialismus. Es war natürlich beides unrealistisch.
Im KB und dann irgendwie noch in dieser Übergangsphase wurden, wenn man sich alte Ausgaben anguckt, schon auch sehr scharf geführt, wie man mit der Wiedervereinigung umgeht. Also es gibt ja diese antideutsche Selbsterzählung, dass es die Wiedervereinigung war und die Jahre der rassistischen Pogrome. Aber die Debatte um die deutsche Wiedervereinigung und eine antideutsche Position geht ja vor den Pogromen eigentlich los. Also mit dem Fall der Mauer und der dann stattfindenden staatspolitischen und gesellschaftlichen Debatte, wie der Kollege Jens Renner ja auch gerade angedeutet hat. Gleichzeitig gab es immer das Problem, weil das hatte sich angekündigt, wie in einem wiedervereinigten Deutschland, wo Politik sehr rechts- und rassistisch debattiert wurde, was vorher auch schon zum Teil so war, wer überhaupt Teil von politischen Bewegungen sein könnte. Und in der Restlinken war es ja auch so, dass es dann viele alte K-Gruppler dann zum Realo-Flügel der Grünen gewechselt sind und gleichzeitig das 80er-autonome Milieu eher im Antifaschismus Politik gemacht hat, also quasi einen Teilbereichskampf als Stellvertreter für eine sonstige radikale Politik auch benutzt hat und das offen auch so debattiert hat. Also genau. Und die Linke wurde kleiner. Also dieser Schock, der Mauerfall als das Ende des Ostblocks, der Wegbrechen der Sowjetunion, egal ob man Freund oder Feind dieses Konzepts von Sozialismus ist, aber dass es überhaupt einen globalen Gegenpol zum kapitalistischen Entwicklungssystem gab, war für viele Linke, ob nun MLer oder selbst für Anarchistinnen, ein Schock. Überhaupt auf der Grundlage Politik zu machen, dass der Kapitalismus quasi siegt. In der Zeit, AK hatte auch keine große Auflage in der Zeit nach der Umbenennung, weil man quasi in einer schrumpfenden Linken in einer gesellschaftlich defensiven Position debattiert hat und Politik gemacht hat.
Was würdest du denn sagen, welche Gewissheiten brachen weg und welche Debatten mussten neu geführt werden?
Ein Stück weit glaube ich, was ich vorhin gesagt habe mit dem Andeutung, wer gewinnt in der Geschichte eigentlich, der Kommunismus oder der Kapitalismus? Gleichzeitig glaube ich aber auch mit der veränderten globalen Lage und dem neuen deutschen Selbstbewusstsein, worunter ich nicht nur die rassistischen Pogrome, sondern auch so eine gewisse Form der selbstbewussten Bundespolitik ansehen würde, quasi als linke Minderheit Politik zu machen, während man noch in den 70ern und 80ern als quasi neue Linke eine große Minderheit gesellschaftlich war, die jetzt aber am Wegbrechen war, dass man irgendwie relativ alleine debattierte. Teile der Grünen, wo reihenweise K-Gruppler waren, eine Regierungsbeteiligung schon vorbereitet haben. Also genau.
Jetzt meintest du ja eben schon, AK hatte in der Zeit eine relativ kleine Auflage. Was würdest du sagen, welche Rolle hat AK trotzdem in dieser Zeit gespielt?
Ich würde sagen, damals gab es im Gegensatz zu heute noch viel mehr linke Publikationen, würde ich sagen, in denen man debattieren konnte, in denen sich unterschiedliche Strömungen abbilden konnten. Aber vielleicht konnte eine bestimmte Idee von Politik, die sich auch in linken Zeitungen abbilden kann, hier überwintern. Also eine bestimmte Art von unorthodoxen Blick auf neu auftretende Bewegungen, eine bestimmte Idee, links bis linksradikal zu schreiben, aber nicht total orthodox mit Begriffen und Organisationen umzugehen. Das glaube ich, auch wenn es, glaube ich, zwischenzeitlich ein sehr kleines Projekt war, im Gegensatz zu heute oder vor allem im Vergleich zu den sehr roten 70er Jahren.
Daraus zeigt sich ja, wenn alte Sicherheiten verschwinden, gibt es zwei Möglichkeiten. Man baut auf alte Gewissheiten oder man schafft Orte, an denen gestritten, manches erhalten und auch Neues hinzugefügt werden kann. Welche linken Strömungen kamen früher in AK zusammen und wie ist es heute?
Früher, was ich vorhin schon gesagt hatte, das ist das Blatt einer der größten K-Gruppen der Bundesrepublik. Und Debatte war vor allem organisationsinterne Debatte, die aber öffentlich geführt wurde. Der KB selber war ja in relativ vielen Bewegungen aktiv, hatte aber, sagen wir mal, eine exponierte Stellung in Hamburg. Also in Bündnissen wurde ihm nicht zufällig oft Machtpolitik vorgeworfen, weil er gegenüber anderen Strömungen, also ob es die Autonomen waren in den 80ern oder Bürgerinitiativen, durchaus dominant auftreten konnte und das auch gern getan hat. Aber genau, es war immer noch eine K-Gruppe, die aber ja spezieller als die anderen schon früh bei den Grünen interveniert hat, bei der Gründung. Es gab vor dieser endgültigen Auflösung und Spaltung schon mal Ende der 70er eine Spaltung von einem Teil, der später zum Teil sogar zur antideutschen Strömung gehört hat, die die Grünen mit aufbauen wollten, was auch einige von ihnen gemacht haben, was zu einer ersten Spaltung 1979 geführt hat, als die Grünen noch als Sammlungsbewegung von so alternativen Bewegungen fungiert hat. Und heute sind wir, glaube ich, noch ein bisschen pluraler aufgestellt. Die Idee ist schon, dass alle Bewegungen, Gruppen oder auch Parteien, die mit einer gewissen Offenheit in soziale Kämpfe gehen, versuchen, neue Themen auszuloten, bei uns Platz finden können, dass über sie berichtet wird, dass wir sie interviewen. Und wir versuchen auch immer, neuere Strömungen abzubilden. Also zum Beispiel die nach dem Mord an George Floyd, dass wir die neue antirassistische Welle, die es in Deutschland gab, abbilden, dass wir unterschiedliche Strömungen der sehr groß gewordenen feministischen Szene abbilden und das auch immer versuchen, international abzugleichen. Also ob es ähnliche Bewegungen woanders gibt, ob es neue Bewegungen gibt, die es in Deutschland auch gar nicht gab, die Teil von sozialen Auseinandersetzungen, Krisenprotesten und sind. Genau.
Ja, mega spannend. Jetzt hatten wir auch schon oft das Stichwort Streit. Was waren und sind denn typische Konfliktlinien, sowohl in der Zeitung, aber auch in der Redaktion?
Ich glaube, manchmal hätten wir es, glaube ich, gern produktiver, aber wir haben zu den klassischen linken Themen, haben wir Debatten organisiert und da gibt es dann auch die, sagen wir mal, oft auch die üblichen Lagerbildungen, die wir aber trotzdem abbilden, weil wir hoffen, dass es das in was Produktives wendet. Also wir hatten eine größere Debatte zum Ukraine-Krieg, der bis heute ein extrem umkämpftes Feld in der linken Publizistik, aber auch in der Positionierung von Gruppen oder Einzelpersonen ist. Genau. Gleichzeitig haben wir in der Redaktion, glaube ich, wahrscheinlich im Vergleich zu anderen linken Zeitungen, insoweit wenig Kontroversen, weil es so einen sehr starken Minimalkonsens gibt, dass andere Positionen ausgehalten werden, nicht, dass es quietscht und man denkt, man treibt die nächste Spaltung voran, weil man mit dem Gegenüber nicht mehr sich auf einen gemeinsamen Nenner einigen kann. Aber es soll schon ausgehalten werden, dass in dem Blatt widerstreitende Positionen stattfinden und auch stattfinden dürfen. Aber genauso, wir hatten auch Debatten während der Pandemie, wie man mit der deutschen Covid-Politik umgeht, wo wir auch eine Debatte zu organisiert haben mit externen Autorinnen, wo wir intern auch kontrovers gestritten haben. Nicht im Sinne von einer Leugnung des Virus, sondern wie die Staatspolitik einzuordnen ist. Genau.
Was würdest du denn sagen, warum ist es insbesondere politisch wichtig, dass unterschiedliche Strömungen überhaupt noch miteinander sprechen?
Weil ich glaube, dass die Weigerung und Setzung, in linke Debatten zu gehen, schon das Grundproblem ist, weil fast alle ja irgendwie die Idee davon haben, Teil einer Massenbewegung zu sein, um gesellschaftlich was zu verändern. Und wenn jede Kleingruppe und jede Kleinpartei einen Masterplan hat, wie das umgesetzt werden kann und deshalb mit dem Rest nicht mehr spricht, macht das an sich schon keinen Sinn. Die Idee ist ja politisch im linken Lager, vor allem außerparlamentarisch, Gegenwehr oder mehr zu organisieren und eben nicht den Erhalt der eigenen Organisation über alles zu stellen oder einer bestimmten Linie, die mal debattiert oder vorgegeben wurde. Es hilft natürlich auch immer, das klingt jetzt so pädagogisch, aber voneinander zu lernen, insoweit, dass unterschiedliche Gruppen oder Bewegungen Erfahrungen machen, sowohl weil sie aus anderen Ländern kommen, sowohl weil sie andere Ansätze haben und man durchaus daraus lernen kann, was funktioniert, was gut ist, was vielleicht an den Gegebenheiten vor Ort scheitert oder an der Art, wie man politisch aktiv wird oder welche Analysenrahmen man darüber legt.
Welche Debatten haben AK denn besonders geprägt?
Ich würde sagen, dass AK wieder auf, sagen wir mal, wahrnehmbarer auf der Bühne linker Zeitungen gelandet ist, war die Antiglobalisierungsbewegung, wo dann dieses alte Milieu, was aus den K-Gruppen kam, aus dieser alten neuen Linken, quasi die erste Bewegung begleitet hat nach dem Ende der Systemkonfrontation. Da ich damals noch nicht Redakteur war, weiß ich nicht, wie intern debattiert wurde, aber für AK war es relativ wichtig, das zu begleiten, die Bewegung auch sprechen zu lassen, darüber zu berichten. Da hat AK viel gemacht und da war ja auch eine Zeit, dann, als sich dann immer die IL gegründet hat, dass in dem Vorgängerprozess die Redaktion Teil dieser Debatte war, aber schlussendlich als Zeitung da nicht Teil des Bündnisses geworden ist. Aber genau dieser Teil der postautonomen Politik, die auch ein Stück weit so ein bisschen eine Sammlungsbewegung war aus den postautonomen, ein paar älteren Linken, da von Teil zu sein, hat AK ein Stück weit auch zu dem gemacht, was die Zeitung heute ist.
Die Geschichte hat also AK zu dem gemacht, was es heute ist. Logisch. Gegründet 1971 als Arbeiterkampf, war damals noch der AK Sprachrohr und internes Debattenblatt des Kommunistischen Bundes. Der hat sich zweimal gespalten. Einmal, als ein Teil in die Grünen gegangen ist, dann erneut am Ende des sowjetischen Realsozialismus. 1991 wurde dann aus dem Arbeiterkampf Analyse und Kritik, nachdem einige von der Minderheit und der Mehrheit den Dach AK herausgegeben haben. Anschließend erfand sich die Zeitung als Debattenblatt neu. Jetzt wurde die Debatte außerhalb einer Organisation geführt. Immer noch der Sache verpflichtet, aber nicht mehr so orthodox wie früher. Anknüpfend an die Tradition vom KB ist auch Analyse und Kritik nah an den sozialen Bewegungen. Wenn ihr mehr zum Kommunistischen Bund erfahren wollt, Artikel und sogar eine Doktorarbeit über AK findet ihr in den Shownotes verlinkt. Aber jetzt wollen wir einmal auf die Gegenwart gucken. Wer findet statt und schreibt für die Zeitung? Wieso sollte und kann man eigentlich in AK besser streiten? Als erstes habe ich mal in die Redaktion gefragt, was macht AK als Projekt besonders?
Okay, also da habe ich Punkt A und Punkt B. A, dass man in den Innenräumen der Redaktion noch rauchen kann. Und B, freue ich mich immer, wenn bei uns AutorInnen publizieren, die jetzt vielleicht nicht so großen Zugang haben zu linken Debatten bisher. Also in dem Sinne, dass sie, dass ihnen nicht alle Türen offen stehen, an diesen Debatten auch öffentlich teilzunehmen. Und denen, die aber was zu sagen haben und denen ihr Text auch sehr wichtig ist, sehr am Herzen liegt. Und wenn man dann so merkt, so im Laufe des Betreuungsprozesses, also Redigat und so Kommunikation mit der Autorin oder dem Autoren und am Ende sind alle zufrieden und die sind stolz, dass sie publizieren konnten und freuen sich darüber, in die Debatte eingreifen zu können, das ist mal sehr schön.
Also als politisches Projekt und Debattenraum würde ich schon sagen, dass AK im Moment eine recht einzigartige Stellung hat, weil eine recht so zerfaserte, zersplitterte radikale Linke eigentlich in AK vielleicht noch am ehesten so einen Common Ground findet, wo man sich auch mit Positionen austauscht, mit dem man sonst nicht so einverstanden ist oder vielleicht auch akzeptiert, Sachen zu lesen, mit denen man nicht so einverstanden ist, weil man weil es eben doch recht viele vielleicht so als ihr Forum oder so begreifen oder jedenfalls bilde ich mir das immer ein und hoffe das. Und ich glaube, dass man so Türen zwischen verschiedenen Spektren offen hält, also das finde ich aktuell eine extrem wichtige Funktion, falls uns das gelingt, und ich glaube, das gibt es auch nicht so viel. Genau, das finde ich wichtig an AK, weil ich glaube, dass auch diese Zerfaserung und Zersplitterung daran liegt, dass es echt sehr viel Unsicherheit und schwere Orientierung oder die Linke vielleicht in einer Orientierungsphase steckt und das umso nötiger ist, dass man sozusagen nicht gleich das Gespräch abbricht, weil einem eine Position des anderen Teils der linken Familie nicht passt, sondern dass man versucht, immer zu schauen, wo noch der Common Ground ist und auf der Grundlage dann Differenzen aufträgt und sich auch gerne scharf streitet. Und so vielleicht gibt es ja dann auch den Punkt, erreicht man dann ja auch den Punkt, dass man nichts mehr miteinander zu tun haben will. Aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, also gerade in dieser rechten Dominanz und wo Linke von allen Seiten bedrängt sind, dass man so den Zusammenhalt dabei irgendwie nicht vergisst und weiß sozusagen, auf welcher Grundlage man sich streitet, nämlich auf dass man gemeinsam sich als Linke versteht.
Dass so viele verschiedene Themen hier Platz finden. Also wir hatten hier schon Themen wie Mathe-Marxismus, Weltraumkommunismus oder sogar einen Themenschwerpunkt zu Hölle. Also sogar für die nischigsten Interessen, für verschiedenste Bubbles, für alle Arten von Nerds ist irgendwie was dabei. Und trotzdem ist nichts davon irgendwie so random im Blatt platziert, sondern wir schauen halt aus einer linken Perspektive drauf und wir bringen Themen aus dem Alltag, aus Politik und Kultur eben mit unseren Analysen, mit Klassenanalyse, mit Feminismus und mit Bewegung zusammen.
Ich habe das Gefühl, sowohl redaktionsintern als auch für die Leute, die sonst so für uns schreiben, dass alle implizit das Angebot annehmen, Texte und zu berichten, also journalistische Stücke zu schreiben oder Debattenbeiträge zu schreiben, oh, weil sie einen Gebrauchswert haben sollen. Genau, nicht einfach, dass der Text sich selber genügt, sondern weil damit politisch was gewollt ist.
Jetzt hattest du ja schon erwähnt, wer und was alles so zwischendurch auch in AK schreibt. Kannst du einmal nochmal genauer darauf eingehen, was die Rahmenbedingungen für Diskussionen in AK sind?
Ich glaube, es ist immer so ein bestimmter Spagat bei uns zwischen, wir wollen eine linke Diskussion führen, die bestimmte Haltelinien hat. Also wir propagieren kein Querfrontkonzept oder desertieren wie die Liberalen ins autoritär-rassistische Lager oder so. Gleichzeitig soll es aber auf so einer bestimmten linken Folie sehr offen sein. Also dass man von Anarchistinnen bis klügeren Reformistinnen alles bei uns lesen kann, ist schon Absicht. Und es darf auch ärgern, dass Leute beim Lesen nicht sich beim Kaffee freuen, oh toll, sondern Leute vielleicht auch ein bisschen wütend rausgehen, aber vielleicht ist es ja auch ganz produktiv, um zu überdenken, ob die eigene Position noch stimmt, ob man wieder mal aktiv wird. Genau.
Was unterscheidet für dich denn produktiven Streit von destruktivem Lagerkampf?
Vielleicht so ein bisschen das, was ich vorhin schon gesagt hatte, quasi produktiver Streit ist so ein bisschen zu überprüfen, ob das eigene Argument oder das eigene Konzept funktioniert, indem man sich quasi offen ins Wortgefecht begibt, irgendwie so. Und destruktives Lagerdenken, das glaube ich, zum Teil merkt man sowas recht schnell, wenn es viel um den Selbsterhalt von Organisationen oder Personen in der Organisation geht. Genau, die Verteidigung von Labels, genau, die Sache nicht voranbringt, sondern Personen und Organisationen, das würde ich sagen.
So, wenn wir jetzt auf diese ganze Geschichte einmal draufschauen, warum braucht das AK heute noch?
Ich glaube einmal, weil, genau, es ist ein Forum für Debatte, also nicht wie ein Online-Forum oder Social Media, wo jeder seine zwei Punkte macht, dann wieder geht, sondern genau, man ernsthaft miteinander debattieren kann. Und genau, und weil wir Teil einer linken Gegenöffentlichkeit sind. Das heißt, wir berichten über Themen, die man woanders nicht lesen kann. Wir berichten über Teile der Welt und deren Politik, die man auch nicht überall lesen kann. Und wir besprechen mit Leuten, die sonst von der Presse nicht gefragt werden.
Jetzt ist das Stichwort gefallen. Linke Gegenöffentlichkeit. Das Konzept gibt es schon lange. Vom Münzenberg Medienunternehmen der 1920er und 30er über die K-Gruppen und autonomen Zeitungen bis heute, wo InfluencerInnen mehr Reichweite haben als so manches linkes Blatt. Ich habe die Redaktion gefragt, was kann und muss linke Gegenöffentlichkeit heute leisten?
Ja, ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Arten von Gegenöffentlichkeit. Also klassisch die Gegeninformation oder die so nach an eine größeres Publikum gerichtete linke Medienarbeit, die muss, glaube ich, vor allem herrschende Erzählungen oder so Dinge, die selbstverständlich scheinen oder in Frage zu stellen oder sozusagen eine andere Perspektive auf Ereignisse anzubieten. Also dadurch, dass sie so ein Gefühl von Ohnmacht oder Verzweiflung, Vereinzelung halt überwindet. Also indem sie Leuten eine Stimme gibt, die was machen, oder der Wut sozusagen eine Stimme gibt, aber nicht auf so eine falsch gerichtete Wut, sondern zeigt, dass es gute Gründe für Hass gegen die da oben in Anführungszeichen gibt und dass man sich dagegen auch organisieren kann oder was machen kann. Also sie muss irgendwie ermutigen und so eine Isolation und Ohnmacht durchbrechen. Und das, was wir machen, ist ja aber gar nicht diese Art von Gegenöffentlichkeit. Wir machen ja eine, die eigentlich mehr an Linke sich richtet oder an Leute, die schon sich irgendwie links verstehen. Also deswegen bin ich auch nach wie vor von AK überzeugt, muss sie, glaube ich, helfen, dass man sich über die Welt, in der wir jetzt leben oder in die sich die Welt jetzt sozusagen verändert hat, dass man das halt versteht oder immer wieder neu versteht, womit wir es zu tun haben und nicht einfach sozusagen alte Antworten, an die man sich mal überlegt hat und die gut waren oder die man gut fand, halt ewig mitschleppt, sondern guckt, was noch passt und wie wir die Welt jetzt besser begreifen können.
Linke Gegenöffentlichkeit sollte nicht einfach nur herrschende Narrative in Frage stellen und korrigieren, sondern wir sollten unsere eigenen Themen, unsere eigenen Narrative setzen und auch keine Scheu davor haben, uns zu allen möglichen Themen zu positionieren. Auch wenn es vielleicht Themen sind, die in linken Medien vielleicht weniger vorkommen oder wo traditionell eher weniger, wo wir so ein bisschen mehr Berührungsängste haben oder so. Also wir sollten genau da eigentlich nicht davor zurückschrecken und dort erst recht unsere Analysen und Perspektiven aufbauen und vor allem von uns aus etwas in Gang setzen. Also nicht nur auf das zu reagieren, was gerade passiert, oder auf Themen zu reagieren oder zu antworten, die uns in gewisser Weise von Politik oder vom herrschenden System irgendwie vorgegeben werden, sondern dass wir uns frei fühlen und selbst bestimmen, worüber wir debattieren, worüber wir informieren und schreiben.
Ich denke, informieren in erster Linie für mich, und zwar über Orte, Ereignisse, die anderswo nicht vorkommen, und natürlich einen Raum für Debatten zu eröffnen, die in der breiten bürgerlichen Presse auch nicht stattfinden können, nicht in ihrer, also scharfen, aber auch manchmal populistischen Analyse, beides nicht. Und da öffnet Gegenöffentlichkeit Räume, um anders über die Welt nachzudenken. Und das ist nach wie vor wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als noch vor ein paar Jahren.
Vielleicht ist linke Gegenöffentlichkeit auch bei bestimmten bürgerlichen Debatten, die dann total Raum einnehmen, gesellschaftlich sind, einen kühlen Kopf zu bewahren. Zu wissen, was man will, auch politisch ein Stück weit. Also es ist nicht vorzugeben, aber nicht hinter jeder Öffentlichkeitsente hinterher zu rennen. Ich glaube, mit dem Rechtsruck kommt es jetzt nochmal so ein bisschen stärker zum Vorschein, dass es oft genug das Bedürfnis gibt, in linken Debatten, auch bürgerlichen Debatten gerecht zu werden. Und mit der Öffentlichkeitspolitik der AfD hat das so ein bisschen nochmal mehr an Fahrt aufgenommen, aber früher musste man an grünen Argumenten vorbei, die sich schon längst in kriegspolitische Dimensionen verabschiedet haben. Dann hat man lange zwischen CDU und SPD, dass man immer wieder hinterherläuft, um in Debatten, die schon längst die Seite gewechselt haben auf eine Art, da noch einen Stich machen wollte. Aber in den letzten Jahren merken das, glaube ich, auch immer mehr Leute, dass bestimmte Debatten gar nicht mehr so geführt werden können, weil die wie auch immer diffuse Linke schon als Feind erklärt wurde oder man schon längst in Debatten ist, wo man über die Gene von Migranten spricht oder wie doll Grenzen zugemacht werden müssen. Also ein Stück weit es überhaupt nicht mehr produktiv ist, überhaupt in der Debatte was zu tun.
Okay. Linke Medienöffentlichkeit sollte also eigene Erzählungen setzen, ohne diese vorzugeben. Die Umbrüche der Welt erklären, Debatten ermöglichen und Leute zu Wort kommen lassen, die selten die Möglichkeit dazu bekommen. Gleichzeitig müssen wir natürlich, wie könnte es auch anders sein bei uns Linken, über die Bedingungen sprechen, unter denen AK entsteht. Wie gesagt, in dieser Folge soll es auch um Finanzierung gehen, denn wir brauchen 1000 neue Abos. Auch dazu findet ihr mehr Infos in den Shownotes. Aber erstmal zur Reflexion. Wo kann AK besser werden?
In den letzten Jahren hat sich so entwickelt, dass wir sehr, sehr gerne und auch viel über internationale Themen schreiben, sowohl Themen, die hier in den Medien nicht so richtig stattfinden, weil die deutsche Brille das Land unwichtig findet oder die Art des Konflikts, die da ausgetragen wird oder was da passiert. Und gleichzeitig, weil der Blick in andere Länder über deren politische Gruppen und Parteien für uns extrem spannend ist. Was versuchen die da? Woran scheitern die? Was ist erfolgreich? Weil man da genau diesen berühmten Lerneffekt, den alle Linken suchen, vielleicht auch mal jenseits der deutschen Brille finden kann und oft genug findet, ehrlich gesagt. Aber innenpolitisch könnten wir, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen. Aber wir haben gleichzeitig das Problem, dass wir nur einmal im Monat erscheinen und die meisten bundespolitischen Meldungen dann schon von allen anderen erzählt wurden und wir in Deutschland auch immer davon abhängig sind, wie viel für unseren Blick auf Politik, wie aktiv die linken Bewegungen hierzulande sind.
Was nervt dich an AK? Haus raus, jetzt ist deine Chance.
Dass doch schon immer alles ein bisschen prekär ist, dass wir so wenig verdienen und dann im Kopf oft noch bei anderen Jobs sind und das Projekt hätte es verdient, dass wir vielleicht nur an dieses Projekt denken und nicht noch an andere Sachen. Das nervt mich an AK. Die sonst sehr nett hier zu arbeiten und zu schreiben.
Schön. Die gleiche Frage haben wir auch noch ein paar anderen Leuten aus unserer Redaktion gestellt.
Mich nervt, dass wir nicht so viel Kohle haben, nicht so viel Kapazitäten haben, um das zu machen, was wir eigentlich gerne machen wollen würden. Also da ist viel mehr Luft nach oben und das liegt halt daran, dass wir uns finanziell auf Abos stützen, was ich wiederum aber auch schön finde, weil das bedeutet, wir können unabhängigen linken Journalismus machen.
Auch manchmal so eine gewisse Behäbigkeit, dass man eben dadurch, dass so wenig Zeit und Luft für Experimente ist, man dann eben auch so in seinen Routinen verbleibt. Ja, und was andere an AK nervt, das würde mich gerne interessieren, also würde mich sehr interessieren, also wahrscheinlich einiges. Also ich könnte mir vorstellen, dass so Leute nervt, dass es oft nicht so eine ganz klare Linie gibt oder dass es, man sich, also geht mir ja auch so, ich wünsche mir sozusagen oft bei aktuellen Fragen eine klare Position und Haltung und wenn man dann eben, wenn man dann so viel einerseits und andererseits hört, dann kann das halt schon nerven, aber ich glaube, dass das eigentlich, oder ich hoffe, dass das so ist in AK, dass das auf gute Art und Weise nervt, weil es einen dann vielleicht zwingt, nochmal nachzudenken, ob das so wirklich so hinhaut. Aber ja, vielleicht nerven Leute auch ganz andere Sachen, vielleicht nerven die ja auch, dass wir nur einmal im Monat rauskommen, wer weiß.
Mich nervt vor allem, dass es keinen Sportteil gibt in AK und das liegt daran, dass das außer eine andere Kollegin und mich, glaube ich, fast niemanden interessiert.
Es gibt so manche Projekte, die wir noch vorhaben, große, wie zum Beispiel die Digitalisierung unseres wirklich großen Archivs. Und das bleibt immer so ein bisschen am Wegesrand und ich glaube, das liegt daran, dass wir immer mit knappen Ressourcen arbeiten und manchmal ein bisschen hinterher sind, was solche Dinge angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich aber viele darüber freuen würden. Es liegt genau, wie gesagt, an den knappen Ressourcen und ich hoffe, das ändert sich auch irgendwie jetzt.
Du hast ja eben schon gesagt, dass eine Sache, die dich an AK nervt, die Prekarität ist. Wieso hängen denn jetzt Debatten an Abos?
Naja, weil wir ja immer noch eine grundständige Zeitung machen. Das heißt, wir bereiten Texte auf, wir versuchen sie lesbar zu machen, wir verbreiten sie anders, als wenn sie jemand auf seinem Insta-Account postet. Genau, und da hängt auch Arbeitszeit dran. Wir redigieren Texte, die Zeitung wird gelayoutet. Man kann sie in Papierform kaufen, auch wenn das manche noch für veraltet halten. Wir haben jetzt eine App. Genau, im Internet sind wir auch irgendwie irgendwann auch mal angekommen. Das heißt, genau, so eine Zeitung braucht journalistisches Handwerkzeug, braucht eine Vertriebslogistik, genau. Und das alles muss, es wird schlecht bezahlt, aber es muss bezahlt werden. Und deswegen hängen wir an Abos. Und Genau, wir haben im Gegensatz zu allen anderen oder vielen anderen Zeitungen keine reichen Gönner oder genau, oder bedienen eine Meinung, wo wohlhabende Ärzte und Anwälte sich ein teures Abo leisten können, wie es bei vielen bürgerlichen Zeitungen der Fall ist. Und wir haben keine sehr großen Anzeigenkunden, die uns Geld zuschießen und wir dann nicht kritisch über sie berichten oder wie. Von Anfang an war das diesem Zeitungsprojekt wichtig oder uns. Und genau, jeder Generation, die diese Zeitung gemacht hat, unabhängig zu bleiben, weil das, wenn man das jetzt sich heute anguckt, was Kultur und Presse, also Kulturförderung oder Projekte, die mal an staatlicher Kohle hingen, wie so NGOs, die auch zum Teil gute Sachen machen, die jetzt mit der Veränderung der Bundespolitik und vor allem im Kulturbereich und Medienbereich doch jetzt um ihre Existenz bangen müssen, weil man darauf gewettet hat, dass quasi staatliche Förderung oder Zuschüsse für immer fließen werden.
Was ermöglichen denn dann 1000 oder 1500 zusätzliche Abos konkret?
1000 Abos garantieren, dass wir entspannt weiterarbeiten können. Wir haben jetzt auch ein paar Projekte neu, wie diese App, die ich schon erwähnt hatte. Aber in den letzten Jahren, das haben ja auch alle dann im privaten Geldbeutel gemerkt, ist alles teurer geworden. Und das wird uns die Sicherheit geben, etwas krisenfester durch die nächsten Jahre zu kommen. Und bei 1500 Abos würden wir es schaffen, eine neue Stelle zu schaffen, vor allem für den Online-Bereich, der ja, obwohl wir noch gedruckt erscheinen, ein immer größerer Teil unserer Arbeit ist. Wir machen ja auch Texte, die nur online erscheinen und auch versuchen, mal gut, mal schlecht, jenseits des monatlichen Erscheinungszyklus Informationen und Artikel zu liefern.
So, das war jetzt ein wilder Ritt durch die Geschichte. Erst vom Arbeiterkampf, dann von AK. Wir haben viel über Spaltungen, Debatten und Streit gesprochen und wie all das produktiv geht. Wer sich das in Persona angucken möchte, kann dies am 23.08. ab 16.30 Uhr in Hamburg im Metropolis-Kino tun. Dort diskutieren wir mit BAFTA Sabo, mit Noah von Widersetzen und Ayosha vom Radio Korax darüber, ob die Antifa-Strategien der vergangenen Jahre noch funktionieren. Und falls nicht, was es stattdessen bräuchte. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Bis dahin, logisch, wie auch nicht nach dieser Folge, nochmal der Hinweis darauf, dass wir Abos brauchen, um AK weiter zu finanzieren. Weil wir natürlich wissen, dass es bei den meisten finanziell nicht so rosig ist, haben wir ein neues Digital-Abo eingeführt. Damit kannst du die gesamte Ausgabe online und in unserer neuen AK-App lesen, für etwas weniger Geld als beim Print-Abo. Bis Oktober haben wir sogar noch ein paar schicke Prämien für euch am Start. Alle Infos findet ihr wie immer unter www.akweb.de/abo. Soweit von uns und bis zum nächsten Mal.